die regulären Sprachen genauer angucken. Und mit diesem Kapitel über reguläre Sprachen und endliche Automaten werden wir jetzt wahrscheinlich 2-3 Wochen beschäftigt sein. Das wird heute zum großen Teil einfach eine Wiederholung sein von Dingen, die Sie aus der Modellierung schon kennen sollten. Und nächstes Mal geht es mit der Minimierung dann richtig los, wo wir eine neue Methode, also eine für Sie neue Methode kennenlernen werden, wie man Automaten minimieren kann. Also was sind endliche Automaten nochmal? Wir können die auffassen als ein Mittel zur Beschreibung von Handlungsabläufen. Wir können sie aber auch auffassen als ein Mittel zur Beschreibung von oder zur Repräsentation von bestimmten Sprachen. Und naja, bei diesen Handlungsabläufen ist es so, dass unsere Vorstellung ist, der Automat sagt, also der hat verschiedene Systemzustände und der Automat sagt uns, wie man in Abhängigkeit von irgendeiner Aktion, die von außen kommt, den internen Zustand ändert. Und Sie haben schon viele Einsatzgebiete davon kennengelernt. Also das, was wir uns hier ganz oft angucken werden, wir benutzen Automaten, um Sprachen zu repräsentieren. Aber wir haben auch Einsatzgebiete in der Entwicklung digitaler Schaltungen, in der Softwaretechnik, wenn wir Applikationsverhalten von irgendwelchen Softwarekomponenten modellieren wollen. Das kennen Sie wahrscheinlich auch schon, dass Sie in UML-Darstellung auch eine Variante haben, in der Sie State-Charts aufmalen. Das sind irgendwie endliche Automaten in einer ein bisschen anderen Notation. Bei der Kompilierung benutzen Sie endliche Automaten. Das ist so einer der ersten Schritte, den Ihr Compiler macht, wenn er das Programm sich anguckt, um zu sehen, welche Variablennamen kommen davor und welche Datentypen werden da benutzt und so weiter. Im Algorithmenentwurf werden wir endliche Automaten benutzen. Das werden wir hier auch an einem Beispiel sehen, wenn wir Pattern Matching lösen wollen. Oder wenn Ihr Textverarbeitungsprogramm, wenn Sie suchen und ersetzen wollen, da werden Sie zum Suchen auch irgendwie einen regulären Ausdruck oder einen endlichen Automaten benutzen. Und was wir natürlich auch im Kopf haben sollten, endliche Automaten sind auch Abstraktionen von tatsächlichen Automaten, die man vielleicht bauen will, also ein Bank- oder ein Getränkeautomat. Und wir gucken uns zuerst mal deterministische endliche Automaten an, also DFAs. Was haben wir da für Komponenten? Wir haben ein Eingabealphabet, Sigma. Das sind die Beschreibung der atomaren Umgebungseinflüsse, können wir uns vorstellen, also das, was als Eingaben kommt. Dann haben wir eine endliche Menge von Zuständen, die wir meistens mit Q bezeichnen. Wir haben einen Anfangszustand, den wir meistens mit Q0 bezeichnen. Wir haben eine Menge der akzeptierenden Zustände, die wir mit F bezeichnen. F ist eine Teilmenge von der Zustandsmenge groß Q. Und dann haben wir ein Programm oder eine Überführungsfunktion Delta. Und wie ist das? Das Delta sagt uns, wenn ich in einem bestimmten Zustand bin und ein bestimmtes Symbol lese, in welchen Zustand ich dann gehe. Und das heißt, dieses Delta ist eine partielle Funktion von Q Kreuz Sigma nach Q. So ein Beispiel, das wir in der Modellierung hatten, ein Automat, haben wir meistens in seiner grafischen Darstellung aufgemalt. Wir haben hier einen Anfangszustand, den hat man mit so einem Pfeil gekennzeichnet. Der kann hier lauter A's lesen, dann kann er ein B lesen und kommt dann in den Zustand Q1, der unser Endzustand ist. Und in dem kann er nochmal lauter B's lesen. Wie war das? Das hier ist ein deterministischer endlicher Automat A, sagen wir mal A1. Und welche Worte werden von diesem Automaten akzeptiert? Also die Sprache L von A1 ist die Menge aller Worte, die von dem Automaten akzeptiert wird. Und welche sind das hier? Naja, ich fange im Startzustand an, darf beliebig viele A's lesen, lese dann ein B und darf dann beliebig viele B's lesen. Wenn ich hier drin bin und nochmal ein A lese, stürzt das Ding ab. Das heißt, hier sehen wir, dass die Überführungsfunktion ist wirklich eine partielle Funktion. Und was wir da haben, das ist, die Sprache ist A Stern B plus. Also beliebig viele A's, gefolgt von einem B und danach noch beliebig viele B's. Das ist was, je nachdem, in welche Bücher Sie reingucken. Oft wird hier gesagt, bei den deterministischen Automaten, diese Überführungsfunktion muss eine totale Funktion sein. Wir machen das hier ein bisschen laxer und sagen, eine partielle Funktion reicht. Das erlaubt uns nämlich, sowas hinzumalen und zu sagen, das Ding ist ein endlicher Automat, und zwar ein DFA. Aber wir werden ganz oft, gerade in Beweisen, uns vollständige Automaten angucken. Und ein Automat heißt vollständig, wenn diese Überführungsfunktion eine totale Funktion ist. Also eine, die überall definiert ist. Und wie können wir... Ja? Also zuerst mal, der Stern heißt nicht unendlich viele, sondern beliebig viele. Also das müssen endlich viele sein, aber beliebig viele. Das Plus hatten wir vorhin definiert. Dieser Plus-Operator heißt mindestens 1, aber gerne auch 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Wie sieht es aus, wenn wir aus dem Automaten einen vollständigen Automaten machen wollen? Was müssen wir dann tun? Also ein vollständiger Automat heißt, bei jedem Zustand habe ich für jedes Symbol aus dem Eingabealphabet genau eine Kante, die rausführt. Also bei dem hier habe ich genau eine für A und genau eine für B. Das ist okay. Bei dem hier habe ich eine für B, aber die für A fehlt mir. Und was ich einfach machen kann, ist sagen, ich habe hier noch einen neuen Zustand, den ich, was weiß ich, Q undefiniert nenne, in den mein Automat von hier ausgeht, wenn ich ein A lese. Und wenn ich da drin bin, komme ich nie wieder raus. Das heißt, egal ob ich A oder B lese, werde ich hier immer drin sein. Also das hier ist ein vollständiger DFA, sagen wir mal A1'. Und genau die Konstruktion kann ich immer machen. Wenn ich irgendeinen Automaten habe, der ein endlicher Automat ist, der nicht vollständig ist, kann ich mir immer einen solchen Müllzustand neu dazu nehmen und, naja, Kanten, die hier nicht existieren in dem unvollständigen Automat, die führe ich ein und führe die alle zu diesem Müllzustand hin. Wo habe ich hier, an der Stelle? Also ich habe es hier als Sprachen und Mengen geschrieben. Das heißt, wenn ich das als regulären Ausdruck schreiben will, könnte ich schreiben A Stern. Plus habe ich nicht als regulären Ausdruck zur Verfügung. Da müsste ich B Stern schreiben und dann irgendwie dazu schreiben, dass ich die Sprache haben will, die von dem Ausdruck definiert wird. Und wenn wir unbedingt wollen, sollten wir da noch irgendwie Klammern dazusetzen. Aber die Klammern würde ich Konventionen hier auch einführen, genauso wie wir es in der Modellierung auch gemacht haben, dass wir bei regulären Ausdrücken nicht einen Haufen Klammern hinsetzen müssen. Genau, also was wir hier rückschreiben können, die Sprache von dem Automaten A1 ist dieselbe wie die Sprache, die von dem regulären Ausdruck definiert wird. Ja?
Den Geburtenzustand, den Sie zuletzt hinzugefügt haben, ist es nur ein Zustand oder ist es für beliebig viele Zustände?
Da reicht einer. Das soll ja nur ein Zustand sein, in den wir gehen. Also der steht dafür, dass der Automat abstürzt, sozusagen. Also,
der Endzustand fehlt dann dort. Kann nicht dort zum Ende,
genau. Also, so wie wir bei anderen Automaten, die nicht vollständig sind, sagen, der stürzt ab, sagen wir hier einfach, der geht halt in den Zustand, aus dem er nie wieder rauskommen kann. Okay, und wie rechnet so ein endlicher Automat? Naja, der beginnt im Startzustand, liest die Eingabe Buchstabe für Buchstabe und bewirkt Zustandsänderungen oder stürzt ab. Und die Eingabe wird akzeptiert, wenn der Automat nicht abstürzt und der zuletzt erhaltene Zustand akzeptierend ist. Und gucken wir uns das nochmal präzise an. Was wir ganz oft benutzen werden als Schreibweise, dass wir diese Überführungsfunktion Delta hier von Buchstaben auf Worte in Sigma-Stern fortsetzen. Dass wir also schreiben dürfen Delta von Q, W1 bis Wn, um den Zustand zu bezeichnen, den der Automat hat, nachdem er die Eingabe W1 bis Wn gelesen hat, wenn er im Zustand Q gestartet ist. Beziehungsweise, also das soll der Zustand sein, den ich von Q aus erreiche, wenn ich W1 bis Wn lese, oder dass dieses undefiniert Symbol, falls der Automat unterwegs abstürzt. Und das können wir hier auch in Zeichen aufschreiben. Da schreiben wir erstmal, definieren wir so ein Delta-Dach. Das ist eine totale Funktion, die von der Menge Q zusammen mit so einem neuen undefiniert Zeichen und den Eingabeworten, also das Delta-Dach bekommt als Eingabe einen Zustand oder das undefiniert Symbol und zusätzlich ein Wort und gibt als Ausgabe einen Zustand oder das undefiniert Symbol. Und das ist so definiert, wie wir es in der Modellierung auch gemacht hatten. Also wenn ich in diesem undefinierten Zustand bin und ein beliebiges Wort lese, dann bleibe ich in diesem undefinierten Zustand. Wenn ich in einem beliebigen, richtigen Zustand bin und nichts lese, bleibe ich in diesem Zustand, in dem ich gewesen bin. Und wenn ich in einem beliebigen, richtigen Zustand bin und ein Wort W lese und danach noch einen Buchstaben A, dann komme ich, naja, wenn ich schon beim Lesen von W in diesen undefinierten Zustand komme, komme ich auch beim Lesen von WA in diesen undefinierten Zustand. Ansonsten gucke ich mir an, was ist denn der Zustand Q', in den ich komme, wenn ich das Wort W lese, ausgehend von Q, und sagt, das ist Q' und gucke mir dann an, wohin komme ich, wenn ich von Q' aus noch das Symbol A lese. Da ist das Bild dazu, sieht genau so aus. Wir haben hier irgendwo einen Zustand Q, den wir uns angucken. Das muss nicht unbedingt der Startzustand sein. Wir gucken uns an, durch Lesen von dem Wort W komme ich in den Zustand Q' und das ist gerade das, was das Delta-Dach mir sagt, dass ich von Q aus durch Lesen von W in den Zustand Q' komme. Und dann gucke ich mir an, ich lese noch ein Symbol A und komme dann in den Zustand, naja, der Automat mir sagt, wenn ich von Q' aus das Symbol A lese, komme ich dahin. Und genau so ist es definiert. Also das hier ist Delta-Dach von Q und WA. Und nachdem wir das jetzt hier definiert haben, werde ich im Folgenden das Dach meistens weglassen und einfach Delta schreiben. Das heißt, das Delta wirklich fortsetzen zu einer Funktion, die nicht nur auf Buchstaben, sondern auf ganzen Worten operiert. Ja? Der letzte Zustand wird dann Delta-Dach von Q-WA. Da haben Sie recht. Vielen Dank. Also hier haben wir... Nee, haben Sie nicht. Das ist Delta-Dach von Q. Also wenn ich in Q starte und W lese und A, dann ist das dieser Zustand. Und das ist Delta-Dach von Q, WA. Okay, und die Sprache von einem endlichen Automaten ist so definiert, wie wir es in dem Beispiel eben auch schon gesehen haben. Also ein Automat akzeptiert ein Wort W genau dann, wenn ich vom Startzustand durch Lesen von W in so einen akzeptierenden Zustand komme, also einen Zustand, der in der Menge F liegt. Und die Menge L von A ist die Menge aller Worte über dem Eingabealphabet, die akzeptiert werden. Also die von A akzeptierte oder erkannte Sprache. Und allgemein heißt eine Sprache L regulär, wenn es einen endlichen Automaten gibt, der genau diese Sprache erkennt. Also Zustandsdiagramme sind, wissen Sie, das haben wir uns eben angeguckt und gucken wir uns noch ein Beispiel an. Die Sprache Parität aller Worte W über dem Alphabet 01, für die gilt, W hat gerade viele Einsen. Ist eins von den Standardbeispielen für eine reguläre Sprache. Ja? Ein leeres Zeichen gibt es nicht. Also ein Automat muss in jedem Schritt ein Symbol lesen. Was wir später gegen Ende des Kapitels kennenlernen werden, ist eine Erweiterung von Automaten, nämlich Automaten mit Epsilon-Übergängen. Da gibt es genau sowas, was Sie sich gerade wünschen, dass ich die Möglichkeit habe, von einem Zustand in den anderen zu springen, ohne ein Zeichen lesen zu müssen vom Eingabewort. Nee, wenn Sie... Also wenn, ja. Also wenn Sie in einem Zustand sind und nur das leere Wort lesen, dann ändert sich einfach nichts. Aber das heißt auch, wenn Sie eine Sprache akzeptieren wollen, zu der das leere Wort gehört, dann muss der Startzustand ein akzeptierender Zustand sein. Und naja, hier haben wir so ein Beispiel. Das leere Wort hat eine gerade Anzahl von Einsen. Das heißt, der Startzustand muss akzeptierend sein. Und die Idee ist, wir haben gerade zwei Zustände. Einer sagt uns, die Anzahl der Einsen ist gerade, der andere sagt uns, die ist ungerade. Und im Startzustand, wo wir noch nichts gelesen haben, sind wir in diesem Zustand gerade. Solange ich Nullen lese, ändert sich daran nichts. Wenn ich eine Eins lese, habe ich eben aus einer geraden Anzahl von Einsen eine ungerade gemacht. Wenn ich Nullen lese, ändert sich nichts. Und wenn ich wieder eine Eins lese, mache ich aus einer ungeraden Anzahl von Einsen eine gerade Anzahl. Und damit haben wir hier einen Automat, der genau diese Sprache Parität erkennt. Und gucken wir uns mal ein Beispiel an, das ein bisschen größer ist. Also wir haben an unserem Fernseher so eine Kindersicherung. Und um die über die Fernbedienung freizuschalten, muss ich einen dreistelligen Code korrekt eingeben. Und relevant dafür sind auf der Fernbedienung die Tasten 0 bis 9. Und die Taste Code und die Taste Back. Und wie sieht das aus? Also so ein Auszug aus der Gebrauchsanweisung von dieser Fernbedienung und der Freischaltung sagt uns, die Taste Code muss ich drücken, bevor ich diesen dreistelligen Sicherheitscode eingebe. Wird diese Taste Code während der Eingabe des Sicherheitscodes nochmal gedrückt, wird die Eingabe neu begonnen. Wird Back gedrückt, so kann ich die zuletzt eingegebene Zahl zurücknehmen. Und die Werkseinstellung ist, der Code zum Entsperren ist 999. Und diese Bedienungsanleitung wollen wir durch einen endlichen Automaten uns repräsentieren. Und wie können wir das machen? Und der Automat, den wir dazu bauen, ist auch was, was letztendlich in dieser Fernbedienung irgendwie implementiert sein wird. Weil es einfach eine formale Darstellung ist von den Regeln, die wir hier in Worten hingeschrieben haben. Also wie bauen wir unseren Automaten? Wir haben zunächst mal als Startzustand einen, der uns sagt, das Ding ist ausgeschaltet. Also das ist unser Startzustand. So, und wenn ich Code drücke, dann darf ich anfangen, meinen Sicherheitscode einzugeben. Also sagen wir mal, ich habe hier einen Übergang, der sagt, wenn ich die Taste Code drücke, komme ich in einen Zustand, der mir sagt, ich bin bereit, um den Sicherheitscode zu lesen. So, wenn ich jetzt 39 eingebe, dann bin ich in dem Zustand, in den ich will. Also dann ist das Ding angeschaltet. Was kann ich aber stattdessen machen? Naja, ich kann hier auch die Back-Taste drücken und komme wieder in den Ready-Zustand, weil ich einfach die letzte Ziffer gelöscht habe. Das kann ich von hier auch machen, die letzte Ziffer löschen, geht in den Zustand und von hier geht sie in, naja, wollen wir das, wenn das Ding einmal an ist, will ich eigentlich nicht mehr an diesem Code irgendwas machen können. So, und was kann ich noch machen? Ich kann die Code-Taste drücken, das sagt uns die Bedienungsanleitung hier, und kann neu beginnen mit der Code-Eingabe. Das heißt, wenn ich hier bin und Back oder Code drücke, komme ich wieder in den Zustand Ready. Und wenn ich hier bin und Back drücke, komme ich in den vorherigen. Und wenn ich Code drücke, komme ich in den Ready-Zustand. So, das kann mir aber auch passieren. Ich kann hier sein und die falsche Ziffer eingeben. Das heißt, ich kann eine von den Ziffern 0 bis 8 eingeben. Und bin in einem Zustand, der mir sagt, ich habe die 9 gelesen und irgendein Symbol, das nicht passt. Und wie ist das? Von hier komme ich mit der Back-Taste wieder zurück und mit der Code-Taste wieder hierhin. Was kann ich noch machen? Ich kann nochmal irgendwas 0 bis 8 lesen. Ich kann hier oben nochmal was Falsches lesen. Und ich kann hier direkt was Falsches lesen. Und damit ich jetzt nicht noch 10 Minuten damit beschäftigt bin, den Automaten hinzumalen, gucken wir uns mal eine Folie an, wo der Automat angegeben ist. Also das Anfangsstück sehen wir hier. Wir fangen bei off an. Wenn ich Code eingebe, komme ich in ready. Wenn ich hier die 39 eingebe, komme ich in den Zustand on. Mit back komme ich jeweils einen Schritt zurück. Mit Code komme ich wieder zu ready. Wenn ich bei off bin und irgendwas anderes als die Code-Taste drücke, bleibe ich einfach in dem Off-Zustand. So, was passiert hier, wenn ich die 9 gelesen habe und dann ein falsches Symbol? Dann bin ich in diesem 9x-Zustand, den wir hier hatten. Und wenn ich von hier nochmal ein falsches Symbol lese, dann ist das Ding einfach so implementiert, dass es wieder in den Off-Zustand geht, dass man von vorne anfangen muss. Und wenn ich nach den 2 9 statt der dritten 9 ein falsches Symbol lese, bin ich auch im Off-Zustand. Und ansonsten, wenn ich von Anfang an ein falsches Symbol lese, gehe ich hier in den Zustand X, aus dem ich mit Back oder Code wieder rauskomme. Und wenn ich in dem Zustand X bin, ist egal, was ich lese, irgendwas zwischen 0 und 9, bin ich auch in einem Zustand, der mir sagt, was ist falsch. Aus dem kann ich mit Back wieder zurück oder mit Code ganz zurück. Und von hier komme ich mit, egal was ich für eine Ziffer drücke, in den Off-Zustand. Also das ist ein Beispiel für einen Automaten, der schon relativ kompliziert hier hinzumalen ist. Wozu brauchen wir Automaten noch? Wir brauchen die bei der lexikalischen Analyse zum Beispiel. Also wenn ein Compiler einen Programmtext bekommt, dann guckt er sich zuerst mal den Programmtext an und teilt den in Token-Klassen auf. Also ein Beispiel, wir haben hier einen ganz kurzen Programmtext. If distance größer gleich rate mal end minus start, dann distance gleich max distance. Was sind da die Token-Klassen? Wir haben zum einen Keywords, das sind hier if und then. Dann haben wir Variablen, das sind distance, rate, start, end und max distance. Und wir haben Operatoren, das sind hier irgendwie Multiplikation, Minus und den Gleichsetzungsoperator. Und dann haben wir noch einen Vergleichsoperator für das größer gleich. Und wir haben Klammern, hier Klammer auf, Klammer zu und einen Strichpunkt. Und die Token-Klassen sind hier eben Keywords, Variablen, Operatoren, Vergleichsoperatoren, Klammern und Semikolon. Und die lexikalische Analyse guckt sich den Programmtext an und merkt sich zu jedem Ding, das hier steht, zu welcher Token-Klasse das gehört. Und das können wir machen, indem wir reguläre Grammatiken oder nicht deterministische endliche Automaten benutzen. Das werden wir uns später in dem Semester auch vielleicht noch mal ein bisschen genauer angucken, wie das gemacht wird. Aber da hatten wir das Stichwort nicht deterministische Automaten. Die wollen wir uns noch kurz angucken. Da hatten wir auch aus der Modellierung schon gesehen, die können uns das Leben sehr vereinfachen, wenn wir Modellierungsprobleme lösen wollen. Und angenommen, wir sind in einem Zustand Q und lesen einen Buchstaben A. Bei einem deterministischen Automaten ist eindeutig festgelegt, in welchen Nachfolgezustand ich gehe, beziehungsweise ob ich abstürze. Ein nicht-deterministischer Automat kann raten. Der kann in seiner Überführungsfunktion vielleicht verschiedene mögliche Nachfolgezustände stehen haben und kann sich einen davon aussuchen. Das heißt, das Delta von QA ist jetzt nicht einfach ein einzelner Zustand, sondern eine ganze Menge von Zuständen. Und der Automat darf sich einen beliebigen Zustand aus dieser Menge Delta QA aussuchen und mit dem weitermachen. Insbesondere darf dieses Delta QA aber auch die leere Menge sein. Dann darf der Automat sich eben keinen Zustand aussuchen, sondern macht sowas wie Abstürzen. Das heißt, ein nicht-deterministischer Automat besitzt für jede Eingabe vielleicht ziemlich viele Berechnungen. Manche sind erfolgreich und andere nicht. Und wir haben hier ein Beispiel für einen nicht-deterministischen Automaten. Was macht der? Der fängt im Startzustand an. Liest Nullen oder Einsen, kann hier beliebig viele lesen. Zu irgendeinem Zeitpunkt entscheidet er sich, wenn er eine 1 liest, jetzt will ich mal darüber gehen. Und danach darf er nur noch ein Symbol lesen, nämlich eine 0 oder 1, und dann kann er akzeptieren. Das heißt, dieser Automat, wie ist das? Ich komme in den akzeptierenden Zustand genau mit den Worten, die als vorletztes Symbol eine 1 haben. Das heißt, die Sprache, die von dem Automaten akzeptiert wird, ist die Sprache 0, 1 Stern und dann haben wir eine 1 und dann haben wir danach nochmal 0 oder 1. Das heißt, die Sprache aller Worte über dem Alphabet 0, 1, deren vorletzter Buchstabe eine 1 ist. Und das ist die ganze Idee von nicht-deterministischen Automaten. Also wir haben eine Zustandsmenge Q, wir haben ein Eingabealphabet Sigma, wir haben einen Anfangszustand Q0. Wir haben eine Menge F, die Menge der akzeptierenden Zustände, und dann haben wir das Programm oder die Überführungsfunktion. Und das ist jetzt eine Funktion von Q kreuz Sigma auf die Potenzmenge von Q. Also P von Q ist die Potenzmenge von Q, das heißt die Menge aller Teilmengen von Q. Das heißt, das Einzige, was sich ändert, wenn ich von DFAs zu NFAs übergehe, ist das Format von dieser Überführungsfunktion. Das heißt, jedem Symbol, das ich lese und Zustand, in dem ich bin, kann ich eine Menge von möglichen Nachfolgezuständen zuordnen. Und das heißt, ich habe vielleicht viele Berechnungen auf einer Eingabe W. Manche sind akzeptierend, manche nicht. Und die Philosophie ist, so ein NFA rät und wir wollen erfolgreiches Raten belohnen. Und erfolgreich heißt akzeptierend. Das heißt, ich akzeptiere ein Eingabewort, wenn mindestens eine Berechnung in einen akzeptierenden Zustand führt. Das heißt, in der grafischen Darstellung, wenn ich mindestens einen Weg finde vom Startzustand in einen akzeptierenden Zustand, der mit dem Wort beschriftet ist. Und das Ganze können wir auch formal uns hinschreiben und das gucken wir uns nach der Pause an. Also wir machen jetzt erstmal Pause bis 15:15. Okay, ich glaube, wir machen mal weiter. Also wir haben uns gerade nicht deterministische Automaten angeguckt. Und halten wir noch ein paar Notationen fest, die genauso definiert sind, wie sie auch in der Modellierungsvorlesung definiert waren. Also wir haben einen NFA N, nennen wir den mal, Zustandsmenge Q, Eingabealphabet Sigma, Programm Delta, Anfangszustand Q0 und Endzustandsmenge F. Und genauso wie wir es mit deterministischen Automaten gemacht haben, werden wir auch hier dieses Programm Delta fortsetzen von Buchstaben auf Worte. Und zwar so, dass das Delta von einem Zustand Q und einem Wort W1 bis Wn jetzt die Menge von Zuständen ist, in die der Automat, hier sollte ein N stehen, in die der Automat N kommen kann, wenn er in Zustand Q startet und die Eingabe W1 bis Wn liest. Und dadurch, dass das Ding nicht deterministisch ist, kann das jetzt eine ganze Menge von Zuständen sein und nicht nur ein einzelner Zustand. Und präzise ist diese Fortsetzung Delta von Q Kreuz Sigma Stern in die Potenzmenge von Q so definiert. Naja, wenn ich nichts als Eingabe bekommt, das heißt das leere Wort, und in einem Zustand Q bin, dann ändert sich nichts. Dann bleibe ich einfach an dem Zustand, das heißt, das Delta von Q Epsilon ist einfach die Menge, die nur aus dem Zustand Q besteht. So, und wenn ich jetzt im Zustand Q bin und das Wort W lese und dann noch einen Buchstaben A, was mache ich da? Ja, ich gucke mir an, in welche Zustände kann ich denn kommen, indem ich das Wort W lese. Das sagt meine Definition mir schon. Das ist das Delta QW. Und ich gucke mir an, jeden Zustand P, in den ich kommen kann, wenn ich in Q starte und das Wort W lese. Und für jeden solchen Zustand gucke ich mir an, wohin komme ich denn, wenn ich von dem Zustand aus noch das A lese. Also als Skizze können wir uns das wieder so aufmalen. Ich bin hier in einem Zustand Q, lese das Wort W und habe hier eine ganze Menge von Zuständen. Das ist das Delta von QW. Da können ziemlich viele Zustände drin liegen. Und für jeden einzelnen davon gucke ich mir an, sagen wir, das hier ist einer von den Zuständen P, die in Delta QW drin liegen, gucke ich mir an, wenn ich das Symbol A jetzt noch lese, also nachdem ich das Wort W gelesen habe, lese ich jetzt nochmal das Symbol A. Und da sagt meine Überführungsfunktion mir, kann ich wieder in eine ganze Menge von Zuständen kommen. Und das hier ist dann das Delta von PA. Das ist eine Menge von Zuständen. Und für jeden von den Zuständen, die ich hier habe, nehme ich mir die entsprechende Menge von Zuständen, in die ich kommen kann, wenn ich noch das Symbol A lese und vereinige diese ganzen Mengen. Und das ist die Menge der Zustände, in die mein Automat kommen kann, wenn er von Q aus das Wort WA liest. Also Delta von QWA ist die Menge der von Zustand Q aus erreichbaren Zustände, wenn WA die Eingabe ist. Und Wann akzeptiert so ein nicht-deterministischer Automat? Wir haben gesagt, er akzeptiert genau dann, wenn es vom Startzustand mindestens eine Möglichkeit gibt, durch Lesen des Worts in einen akzeptierenden Zustand zu kommen. Das heißt, das ist genau dann der Fall, wenn das Delta von Q0W, also die Menge aller Zustände, die ich erreichen kann vom Startzustand, in dem ich das W lese, wenn diese Menge mindestens einen akzeptierenden Zustand enthält. Das heißt, wenn dieses Delta Q0W geschnitten mit F nicht leer ist. Und genauso wie bei DFAs, sage ich auch bei NFAs, dass L von N die Menge aller Worte über dem Eingabealphabet ist, die akzeptiert werden. Und das ist die von N akzeptierte oder erkannte Sprache. Was kennen Sie schon? Was haben wir in der Modellierung uns auch angeguckt? Nicht-deterministische Automaten kann ich kompakter hinmalen, aber ich kann nicht mehr Sprachen damit erkennen. Also, was wir schon wissen, für jeden nicht-deterministischen Automaten gibt es einen deterministischen Automaten, der genau dieselbe Sprache erkennt. Und das gucken wir uns nochmal an, wie das geht, die Potenzmengenkonstruktion. Das machen wir hier im Schnellverfahren, weil Sie das schon kennen sollten. Also, wir starten mit einem nicht-deterministischen Automaten N, der Zustandsmenge Qn, Eingabealphabet Sigma, Überführungsfunktion Delta N, Startzustand Q0, akzeptierende Zustände Fn. So, und wir wollen den umwandeln in einen deterministischen Automaten, der dieselbe Sprache erkennt. Und die Idee, die wir dabei haben, ist, wir lassen diesen deterministischen Automaten, den wir bauen wollen, den nennen wir mal D, der soll uns einfach die Menge aller Zustände berechnen, in die der Originalautomat kommen kann. Das heißt, der neue Automat soll uns bei Eingabe von einem Wort W ausrechnen, genau die Menge Delta N von Q0W, aller Zustände, in die mein alter Automat kommen kann, wenn er vom Startzustand aus das Wort W liest. Und wie machen wir das? Naja, der neue Automat speichert sich in seinem Zustand einfach die Menge der Zustände des alten Automaten. Das heißt, die Zustände von dem neuen Automaten, jeder Zustand von dem neuen Automat ist eine Menge von Zuständen von dem alten Automaten. Und wir wollen, dass die Überführungsfunktion Delta D von dem neuen Automaten so definieren, dass der Zustand von D auf Eingabe W genau die Menge aller Zustände uns liefert, in die der alte Automat bei Eingabe W kommt, wenn er im Startzustand startet. Und wie machen wir das? Also wir sagen, die Zustandsmenge von dem neuen Automaten ist die Menge aller Teilmengen von Zuständen von dem alten Automaten. Das ist genau die Potenzmenge von dem Q und dem N. Deshalb heißt das Ding auch Potenzmengenkonstruktion, weil die Zustände von dem neuen Automaten genau die Zustandsmenge von dem neuen Automaten genau die Potenzmenge von dem alten Automaten ist. Anfangszustand, was setzen wir da? Naja, wir wollen in unseren Zuständen sammeln, welche Zustände der alte Automat erreicht. Und wenn wir die Idee hier umsetzen wollen, sagen wir, Anfangszustand ist die Menge, die nur aus dem alten Anfangszustand besteht. So, was sind die akzeptierenden Zustände? Wie ist das, wenn wir das hinkriegen, die Überführungsfunktion so zu definieren, wie wir sie haben wollen? Dann will ich akzeptieren, wenn mein alter Automat in mindestens einen akzeptierenden Zustand kommen kann. Das heißt, ein Zustand von dem neuen Automat sollte akzeptierend sein, wenn er mindestens einen Zustand von dem alten Automaten enthält, der auch akzeptierend ist. Das heißt, die akzeptierenden Zustände, das ist die Menge FD, besteht aus allen Zuständen T von dem neuen Automaten, also T für Teilmenge von der Zustandsmenge des alten Automaten, für die gilt, T enthält mindestens einen Zustand aus Fn, das heißt mindestens einen von den akzeptierenden Zuständen von dem alten Automaten. So, und wie wollen wir die Überführungsfunktion bauen? Also wenn ich in einem Zustand T bin, also wenn ich eine Menge von Zuständen T von dem alten Automaten gesammelt habe und das Symbol A lese, In welche Zustände will ich dann kommen? Naja, gucken wir uns das Bild hier nochmal an. Da haben wir das fast da stehen. Sagen wir mal, das soll mein aktueller Zustand von dem neuen Automaten sein. T ist ein Zustand von dem neuen Automaten, ist eine Menge von Zuständen von dem alten Automaten. Wenn ich in T bin und das Symbol A lese, was mache ich? Naja, für jeden einzelnen Zustand, der in dieser Menge ist, gucke ich mir an, in welche Zustände kann mein alter Automat kommen und die vereinige ich alle miteinander. Und genau das ist das, was wir hier machen. Also wir sagen, in dem Delta D von T und A sind alle diejenigen Zustände P aus Q von N. Jetzt haben wir hier die Rollen von P und Q vertauscht. Sagen wir mal, hier haben wir den Zustand Q. Das hier wischen wir weg, was wir da vorne dran stehen haben. Also hier haben wir einen Zustand Q. Und da haben wir einen Zustand P und das ist dann Delta von QA. Also so ein Zustand P liegt in dem Delta TA. Wenn es einen Zustand Q gibt in meinem T, so dass der Zustand P in Delta von QA liegt. Und zwar in Delta von dem nicht-deterministischen Automaten. Das heißt, mein deterministischer Automat beim Lesen von A im Zustand T hat als Nachfolgezustand diese Menge hier, und zwar die Vereinigung über alle Q aus T von den Zuständen, in die mein nicht-deterministischer Automat kommt, wenn er vom Zustand Q aus das Symbol A liest. Und was ich behaupte, ist, dass mein neuer deterministischer Automat äquivalent ist zu dem alten. Das heißt, die beiden erkennen dieselbe Sprache. Warum ist das so? In der Modellierung habe ich zu Ihnen gesagt, naja, das kann man leicht sehen und das machen wir hier aber nicht. Das können Sie als Übungsaufgaben machen. Das wollen wir uns hier der Vollständigkeit halber mal kurz angucken. Das geht wirklich ruckzuck. Also was wir machen werden, ist, wir machen einen Beweis per Induktion nach der Länge n von Worten und wir zeigen, dass für jede natürliche Zahl n und für jedes Wort w der Länge n gilt, wenn mein neuer Automat in seinem neuen Anfangszustand das Wort w verarbeitet, dann ist der Zustand, in den er kommt, der Zustand von dem neuen Automaten ist ja eine Menge von Zuständen von dem alten Automaten. Was ich behaupte ist, das ist genau die Menge von Zuständen von dem alten Automaten, in die der alte Automat kommt, der nicht deterministische, wenn er im Startzustand startet und das Wort w liest. Das heißt, was ich behaupte, ist, dass der Automat das tut, was wir als Ziel uns gesetzt hatten. Und überlegen wir zuerst mal, warum wir dann fertig sind. Also, was wollen wir machen? Wir wollen diese Behauptung Stern zeigen für alle natürlichen Zahlen n und für alle Worte der Länge n gilt mein deterministischer Automat, wenn er in seinem Startzustand startet und das Wort liest, geht in einen Zustand, der genau die Menge der Zustände von dem nicht-deterministischen Automaten angibt, vom Startzustand, die vom Startzustand erreicht werden durch Lesen des Wortes W. Überlegen wir uns erstmal, warum wir dann fertig sind. Also daraus folgt, dann für alle Worte über meinem Eingabealphabet das folgende. Das Wort wird von dem deterministischen Automaten akzeptiert. Wann ist das der Fall? Naja, Definition von akzeptieren war gerade meine Überführungsfunktion, wenn ich die fortsetze auf Worte. Dann soll die aus dem Startzustand von dem Automaten nach dem Lesen von W in einen akzeptierenden Zustand führen. Also das war gerade die Definition von Akzeptieren von deterministischen Automaten. So, was sagt jetzt meine Behauptung Stahn mir? Die sagt, das Ding hier ist dasselbe wie die Zustandsmenge, in die man nicht deterministischer Automat kommt. Also Stahn sagt mir, das ist dasselbe wie Delta N von Q0W, jetzt Startzustand von dem nicht deterministischen Automaten, Verarbeiten von dem Wort W, und das Delta N sagt uns, in welche Zustände komme ich da. Also wenn das hier in FD ist. So, wie haben wir die Menge FD, die Menge der akzeptierenden Zustände, definiert? Haben wir gesagt, das hier ist in FD genau dann, wenn das Delta N von Q0W mindestens einen von den alten akzeptierenden Zuständen enthält. Das ist gerade das, was wir da oben bei der Definition von dem FD haben. Und per Definition, was akzeptieren bei einem nicht deterministischen Automaten heißt, naja, dass die Aussage hier sagt, gerade der nicht deterministische Automat akzeptiert meine Eingabe W. Hier muss man Q0 stehen haben. Also das heißt, W ist in L von N. Und was weiß ich somit? L von D ist dasselbe wie L von N. Das heißt, wenn wir dieses Stern hier gezeigt haben, dann weiß ich, die beiden Sprachen sind gleich. Also gucken wir uns an, wie wir die Aussage Stern beweisen. Und das machen wir per Induktion. Nach N. Induktionsanfang. Für N gleich 0. Was wollen wir zeigen? Für jedes Wort aus Sigma hoch 0 gilt das hier. Das heißt, was ist hier die Behauptung? Das einzige Wort, das in Sigma hoch 0 ist, ist das leere Wort. Das heißt, was ich zeigen will, ist Delta D von Q0' leeres Wort ist dasselbe wie Delta N von Q0 leeres Wort. Ja, was weiß ich? Was ist Delta D von Q0' leeres Wort? Wie sieht Q0' aus? Q0' ist gerade die Menge von dem Q0. Naja, gucken wir uns das nochmal schrittweise an. Das Q0' ist der Anfangszustand. Der ändert, also ich gehe in keinen anderen Zustand, in dem ich das Epsilon lese. Das heißt, das ist erstmal Q0'. Wenn ich in Q0' bin und nichts lese, bleibe ich in Q0'. So, und das ist die Menge, die nur aus dem Anfangszustand von dem nicht-deterministischen Automaten besteht. So, und was ist aber das Delta N von Q0 Epsilon? Das hatten wir, ich glaube, eine Folie davor definiert. Das, wenn ich in Delta bin, wenn ich in Q bin und das leere Wort lese, dann ist die Menge der Zustände, in die ich komme, besteht einfach nur aus dem Zustand, den ich hatte. Das heißt, das hier ist einfach die Menge, die aus dem Zustand Q0 besteht. Und das ist das, was wir haben wollten. Okay, dann gucken wir uns mal den Induktionsschritt an. Von n nach n plus 1. Also sei n irgendeine beliebige natürliche Zahl. Die Induktionsannahme sagt uns, das, was wir zeigen wollen, gilt schon für die Zahl n. Also die Induktionsannahme sagt mir, für alle Worte, die nenne ich jetzt mal W' aus Sigma hoch n, gilt Delta D von Q0-W' ist dasselbe wie Delta N von Q0-W'. Und die Behauptung ist für alle W aus Sigma hoch N plus 1 gilt Delta D von Q0-W ist Delta N von Q0W. Okay, wie beweise ich das? Also sei W aus Sigma hoch N plus 1 beliebig, dann zerlegen wir das, sei W' in Sigma hoch N und A aus Sigma, sodass W gleich W'A ist. Und was weiß ich dann? Also was ist das Delta D von Q0-W'A? Da schreiben wir erstmal von Q0-W. Das ist Delta D von Q0-W'A. Wie ist das definiert? Diese Fortsetzung von der Überführungsfunktion von einem deterministischen Automaten sagt uns, naja, mach erstmal das, was mein Automat macht, wenn er W' verarbeitet, und dann das, was er macht, wenn er A verarbeitet. Jetzt haben wir hier einen Automaten, der vollständig ist, weil wir die ganze Potenzmenge als Zustandsmenge haben. Das heißt, das können wir schreiben als dieses hier. Ich gucke mir an, in welchen Zustand komme ich von dem Startzustand, in dem ich das Wort W' lese. Und gucke mir jetzt an, wenn ich noch einen weiteren Schritt laufe, in welchen Zustand komme ich, wenn ich jetzt noch das Symbol A lese. Okay, also das hier ist einfach die Definition von dieser Fortsetzung bei deterministischen Automaten. In Verbindung mit der Tatsache, dass unser Automat D hier ein vollständiger Automat ist. So, jetzt kann ich meine Induktionsannahme hier einsetzen. Ich weiß, dass das Delta D von Q0-W' ist dasselbe wie Delta N von Q0W. Den Rest schreibe ich ab. Also das ist laut Induktionsannahme dasselbe wie Delta D von dem hier. So, und jetzt gucken wir uns noch mal an, wie wir unser Delta D überhaupt definiert hatten. Wie haben wir das definiert? Das haben wir da oben stehen. Delta D von T, A ist die Vereinigung über alle Q aus T von Delta N, Q, A. Das schreiben wir uns hier mal hin. Das ist also die Vereinigung über alle Q aus T. T ist hier dieses Objekt. Also über alle Q aus Delta N von Q0, W von Delta N. Von QA. So, und was ist das jetzt aber? Also das ist die Definition von Delta D. Da haben Sie recht, das sind überall W-Strichs. Weil wir erst dieses Anfangsstück W-Strich verarbeiten und dann das A, das heißt, hier haben wir auch einen W-Strich und da auch. So, und was ist das Ding jetzt? Das sagt uns, von Q0 aus verarbeiten wir das Wort W-Strich. Gucken uns an, in welche Zustände wir kommen, und für jeden davon lesen wir jetzt noch das Wort A und gucken uns an, in welche Zustände wir da kommen. Da hatten wir die Fortsetzung von dem Delta N auf Worte gerade so definiert, dass das das Delta N von Q0 W'A ist. Und das ist gerade Delta N von Q0 zusammen mit dem Originalwort W, was ja gerade das Wort W-A gewesen ist. Okay, und das ist genau das, was wir zeigen wollten. Delta D von Q0-W ist dasselbe wie Delta N von Q0-W. Das haben wir hier stehen. Delta D von Q0-W ist dasselbe wie Delta N von Q0-W. Und damit ist unser Beweis fertig. Und wenn Sie sich den Beweis nochmal angucken, das war jetzt hier viel so Symbolmanipulation. Es ist aber an keiner Stelle wirklich was passiert. Wir haben nur die Definitionen eingesetzt. Also hier die Definition, dass das W gerade W'A ist. Da die Definition von der Fortsetzung von dem Delta D auf Worte. Dann haben wir die Induktionsannahme eingesetzt und die Definition von unserer Überführungsfunktion. Und hier nochmal die Definition von der Fortsetzung von dem Delta N auf Worte. Und das war's. Das heißt, auch wenn das jetzt irgendwie wild aussieht, eigentlich ist hier nicht viel passiert in dem Beweis. Das Wichtige war die Idee, die wir hatten, dass wir diese Potenzmenge als neue Zustandsmenge nehmen. Okay, und was wir als Konvention uns spendieren, das war, wenn wir diese Potenzmengenkonstruktion wirklich durchführen, das war dann nicht alle Zustände aus der Potenzmenge nehmen, sondern nur die, die vom Anfangszustand aus erreichbar sind. Das heißt, wir fangen stets mit dem Anfangszustand an von dem neuen Automaten. Der Anfangszustand vom neuen Automaten ist die Menge, die nur aus dem Anfangszustand von dem alten Automaten besteht. Und das Ganze gucken wir uns mal an einem Beispiel an. Also wir haben hier einen nicht deterministischen Automaten N, der gerade die Sprache aller Worte erkennt, deren vorletztes Symbol eine 1 ist. Und dafür wollen wir die Potenzmengenkonstruktion durchführen. So, wie machen wir das? Das ist was, was Sie auch in der Modellierung schon oft genug geübt haben. Das werden wir uns hier an einem Beispiel angucken, und in Übungsaufgaben werden Sie sich das entsprechend noch ein paar Mal angucken. Also, Potenzmengenkonstruktion, was machen wir? Ja? Der Beweis steht auch in dem Skript von dem Herrn Schnittger mit drin. Das. Okay, also wir starten mit unserem neuen Startzustand. Das ist gerade die Menge, die aus dem alten Startzustand besteht. So, und was passiert, wenn wir eine 0 lesen? Dann kommen wir nirgendwo anders hin, sondern bleiben einfach in dem Zustand drin. Wenn wir eine 1 lesen, können wir in dem Zustand bleiben oder in den Zustand 1 gehen. Das heißt, beim Lesen von einer 1 komme ich hier nach 0 oder 1. Wenn ich in dem Zustand bin, wenn ich eine 0 lese, kann ich nach 0 gehen oder nach 2 gehen. Wie male ich mir das am besten mal auf? Und wie ist das? Der Zustand 0,2 enthält diesen akzeptierenden Zustand 2, das heißt, das ist ein akzeptierender. Was passiert, wenn ich eine 1 lese und in dem Zustand bin? Weil ich in 0 bin, kann ich beim Lesen von einer 1 nach 0 oder 1 gehen. Und wenn ich in 1 bin, kann ich beim Lesen von einer 1 in die 2 gehen. Das heißt, durch Lesen von einer 1 komme ich hier in die Zustände 0, 1, 2. Und auch der ist akzeptierend, weil er diesen akzeptierenden Zustand 2 enthält. So, was passiert, wenn ich hier bin und eine 0 lese? Durch Lesen von einer 0, von der 0 aus kann ich nach 0 gehen und von der 1 aus kann ich in die 2 gehen. Das heißt, durch Lesen von einer 0 komme ich hier hin. Durch Lesen von einer 1 kann ich von 0 aus nach 0 oder 1, von 1 aus nach 2. Das heißt, durch Lesen von einer 1 bleibe ich hier. Und wie sieht es hier aus? Wenn ich in 0 oder 2 bin und eine 1 lese, komme ich in dieselben Zustände, wie wenn ich in 0 bin und eine 1 lese. Und das ist der Zustand 0, 1. Und wenn ich eine 0 lese, von 0 aus bin ich in 0, von 1 aus, naja, ist uns egal, und von 2 aus kann ich nirgendwo hingehen. Das heißt, beim Lesen von der 0 komme ich dahin. Und das ist unser Automat, der aus der Potenzmengenkonstruktion entsteht. Und das, was wir gerade bewiesen haben, garantiert uns, dass, wenn wir hier keinen Fehler unterwegs gemacht haben, das Ding wirklich genau dieselbe Sprache erkennt. Und was wir auch sehen, es gibt hier noch jede Menge andere Zustände in der Potenzmenge, aber wir haben halt nur die eingezeichnet, die wir von dem Startzustand aus erreichen können. Und das reicht uns auch. Okay, was wir ganz kurz uns angucken, ist eine Variante von Automaten, die auch eine Ausgabe erzeugen zwischendurch. Also im Moment können wir bei Automaten ja nur sagen, wir akzeptieren oder nicht, aber bei manchen Problemen, zum Beispiel wenn wir zwei Binärzahlen addieren wollen, würden wir gerne die Summe von den beiden auch direkt mit ausgeben. Und da gibt es verschiedene Varianten von Automaten mit Ausgabe. Und die eine, die wir uns hier angucken, ist der Mealy-Automat, dass wir sagen, wir gucken vollständige DFAs an, also vollständige deterministische Automaten, die zusätzlich ein Ausgabealphabet haben, das wir hier Omega nennen. Und eine Ausgabefunktion, die wir Lambda nennen, die uns zusätzlich zur Überführungsfunktion, also die Überführungsfunktion sagt uns, wenn ich in einem Zustand bin und ein Symbol lese, in welchen neuen Zustand gehe ich. Die Ausgabefunktion sagt mir, wenn ich in einem Zustand bin und ein Symbol lese, welches Symbol gebe ich aus. Und so ein Mealy-Automat produziert für jeden Zustand und für jeden gelesenen Buchstaben eine Ausgabe. Und gucken wir uns mal ein Beispiel an, was wir mit so einem Automaten machen können. Also zusätzlich zu dem, was ich hier so mache, würde ich mir bei einem Mealy-Automaten an den Pfeil mit dran schreiben, welche Ausgabe bei dem entsprechenden Übergang erzeugt wird. Und gucken wir uns das mal an. Also ein Beispiel für einen Automaten. Wir wollen Binärzahlen miteinander addieren. Und als Binärzahlen kriegen wir zwei Binärrepräsentationen, x und y, die eine führende 0 haben sollen. Und ansonsten, also x hat eine führende 0 und dann kommt halt eigentlich der Bitstring xn bis x0. Und y hat dieselbe Länge wie x, auch mit einer führenden 0 und dann yn bis y0. Das, was hier ganz rechts steht, ist das kleinste Bit, das heißt, das Y0 zeigt an, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. So, und die beiden wollen wir addieren und ein Automat soll die beiden Worte hier lesen, parallel zueinander und soll uns die Summe von den beiden ausgeben. Und wir machen das jetzt so rum, dass der Automat die beiden Worte von hinten liest. Also so wie wir auch, wenn wir zwei Binärzahlen miteinander addieren, das machen würden. Das heißt, der Automat kriegt als erstes die beiden kleinsten Bits x0 und y0 als Eingabe. Das heißt, X0Y0 ist ein Eingabesymbol, dann kriegt der X1Y1 als Eingabesymbol und XnYn als Eingabesymbol und dann nochmal 00 als Eingabesymbol. Und wie würde unser Automat vorgehen? Versuchen wir den mal zu bauen. Also gucken wir uns vielleicht erstmal ein Beispiel an, wenn wir zwei Bitstrings addieren. Also das hier soll x sein und das soll y sein. Und naja, ich fange beim hintersten Bit an. 0 und 1 ist 1, Übertrag habe ich keinen erzeugt. 0 und 0 ist 0, Übertrag habe ich auch keinen erzeugt. 1 und 0 ist 1, immer noch keinen Übertrag erzeugt. Jetzt habe ich hier zwei Einsen, die addieren sich zu 0 auf und ich habe hier eine 1. Vielleicht jetzt habe ich hier die Übertrags-1 und die 1, die addieren sich wieder zu 0 auf und ich habe hier eine 1. Gucken wir uns das Beispiel mal ein bisschen größer an. Wenn ich hier noch zwei Einsen habe, was passiert dann? Naja, dann habe ich hier die 1 und da einen Übertrag und am Ende hier die 1. Und das soll jetzt mein Automat machen. So, was haben wir hier gemacht? Wir haben uns gemerkt, ob ein Übertrag da ist oder nicht. Das heißt, unser Automat sollte sowas auch machen. Und wir sagen mal, Q0 merkt sich, der Übertrag ist 0. Und Q1 merkt sich, der Übertrag ist 1. So, am Anfang bin ich in dem Zustand, der mir sagt, Übertrag habe ich noch keinen. Was ist, wenn ich jetzt zwei Nullen lese? Also wenn ich hier zwei Nullen lese, dann kriege ich keinen Übertrag. Und was gebe ich aus? Ich gebe die Null aus. So, was ist, wenn ich eine Null und eine Eins lese? Dann erzeuge ich auch keinen Übertrag. Also wenn ich eine Null und eine Eins lese oder aber eine Eins und eine Null lese und muss aber 1 ausgeben. So, wenn ich 1, 1 lese, muss ich einen Übertrag erzeugen und die 0 ausgeben. So, was passiert, wenn ich hier bin, wenn ich einen Übertrag dabei habe und zwei Nullen lese? Dann habe ich den Übertrag verbraucht. Das heißt, ich gehe hierhin zurück, wenn ich zwei Nullen lese und muss aber eine 1 ausgeben. Wie ist es, wenn ich eine 0 und eine 1 lese und den Übertrag, den ich schon habe, dazu addiere? Dann habe ich wieder einen Übertrag und muss eine 0 ausgeben. Und dasselbe passiert, wenn ich, naja, die 1 und die 0 gerade in der anderen Reihenfolge lese. So, und was habe ich noch für einen Fall, wenn ich zwei Einsen lese und einen Übertrag habe? Dann wird auf jeden Fall ein Übertrag bleiben und ich muss auch die 1 ausgeben. Und das ist mein Automat. Also als Konvention spendieren wir uns hier, dass wir die Symbole, die wir lesen, so wie vorher auch, an die Pfeile dran schreiben und die Symbole, die wir ausgeben, auf den Pfeil draufschreiben. Und wenn wir bei verschiedenen Symbolen, die wir lesen, dasselbe tun, also in denselben Zustand gehen und dasselbe ausgeben, können wir die auch hier mit so Kommalisten oder sowas hinschreiben, wie wir es hier gemacht haben. Das ist eine Frage, was ist mit Endzuständen? Also wichtig ist, dass wir sagen, was der Anfangszustand sein soll. Endzustand ist uns hier relativ egal. Was wir vielleicht machen können, Naja, bei unserer Berechnung wollen wir am Ende, was wollen wir da? Wir wollen immer akzeptieren und sagen, wir haben gut gerechnet. Okay, und das ist hier nochmal der Automat ein bisschen anders aufgemalt. Ja?
Das,
genau, da haben Sie recht. Also wenn ich hier will, dass der Automat selber mit überprüft, dass die beiden führenden Bits hier Nullen sind, dann müssen wir den ein bisschen umbauen, dass er das tatsächlich überprüft. Darum haben wir uns hier bei der Konstruktion überhaupt nicht gekümmert. Da habe ich nur gesagt, wenn die Eingabe von der Form ist, die sie haben soll, dann soll der die Summe ausgeben von den beiden. Aber genau.
Das
genau, das kann man so auch sagen. Das war, so wie Sie es vorschlagen, dass wir sagen, nur Q0 ist der akzeptierende Zustand. Dann weiß ich, wenn ich hier bin, habe ich keinen Übertrag erzeugt, der irgendwie noch zu verbrauchen wäre. Das heißt, die Summe ist die richtige. Dann können wir uns das hier mit den zwei führenden Nullen auch sparen. Dann müssen wir einfach nur sagen, wenn die Worte so sind, dass sie sich ohne am Ende einen Übertrag zu erzeugen addiert werden können, dann gibt es das Richtige. Okay, wo will ich hin im Rest von dem Kapitel? Also was ist der Fahrplan für die nächsten zwei Wochen? Was wir uns als nächstes angucken, ist die Frage, wie kann ich Automaten minimieren? Also wir kriegen deterministische Automaten, für die geht es nämlich gut mit dem Minimieren, und wie kann ich aus einem gegebenen deterministischen Automaten einen machen, der dieselbe Sprache erkennt und so wenig Zustände wie möglich hat? Was schön wäre, wenn wir das auch für nicht-deterministische Automaten könnten, aber da werden wir sehen, nicht-deterministische Automaten sind sehr viel kompakter als deterministische. Das kann man auch beweisen und nicht nur an Beispielen irgendwie sagen, ja, das sieht so aus. Und da gibt es nicht so eine schöne Minimierungsmethode, die uns so einen eindeutigen minimalen Automaten, der nicht deterministisch ist, liefern kann. Was wollen wir uns noch angucken? Wie stellen wir fest, ob eine Sprache regulär ist? Na, wenn sie regulär ist, baue ich einen Automaten oder gebe einen regulären Ausdruck an. Das können wir machen. Wenn sie nicht regulär ist, haben Sie auch schon ein Werkzeug an der Hand, das Pumping-Lemma. Das gucken wir uns noch mal an und werden noch mal ein paar Anwendungsbeispiele sehen. Und was schön ist, aus dieser Minimierungsgeschichte, die wir uns angucken, kriegen wir eine zusätzliche Methode, um Nichtregularität zeigen zu können. Also, dass wir nicht das Pumping-Lemma unbedingt benutzen müssen, sondern uns den Index von der Sprache angucken können, was auch immer das ist. Das werden wir kennenlernen in den nächsten ein, zwei Vorlesungsstunden und haben dann noch ein anderes Mittel an der Hand, um Nichtregularität zu zeigen. So, dann werden wir uns angucken, also wie man NFAs in DFAs übersetzt, haben wir gesehen. Was wir uns genauer angucken werden, wie man Automaten in reguläre Ausdrücke übersetzt und umgekehrt. Und was mit regulären Grammatiken, was das auf sich hat, was eine reguläre Grammatik ist. Und wie man die jeweils ineinander umwandelt. Was wir uns auch angucken, welche algorithmischen Probleme, die so endliche Automaten betreffen, lassen sich gut oder schlecht beantworten. Also dieses Wortproblem für einen endlichen Automaten können wir ganz leicht beantworten. Also gegeben endlicher Automat, DFA oder NFA, was auch immer, Eingabe und Wort. Die Frage, wird das akzeptiert von dem Automaten oder nicht? Naja, lassen wir den Automat einfach laufen, wenn er deterministisch ist. Das geht in n Schritten, haben wir das Wortproblem gelöst. Wenn er nicht deterministisch ist, gucken wir uns die grafische Darstellung an und gucken uns an, ob es einen Weg gibt vom Startsymbol, vom Startzustand zu einem akzeptierenden Zustand, der genau mit dem Wort beschriftet ist. Auch das können wir, das ist dann so eine Art Erreichbarkeitsfrage mit bestimmten Labeln an den Pfaden dran, auch das können wir halbwegs effizient algorithmisch machen. Wie ist es, wenn ich wissen will, ob ein Automat überhaupt irgendein Wort erkennt? Auch das können wir effizient machen. Das Leerheitsproblem lösen können wir auch, indem wir uns die grafische Darstellung angucken und gucken, gibt es einen Weg vom Startzustand in irgendeinen Endzustand. Wie kann ich komplexere Sprachen durch Automaten oder Ausdrücke repräsentieren? Und das ist das, was eigentlich, finde ich, auch einer der Hauptideen ist von diesen Automaten, dass ich einen Automaten nicht unbedingt als Maschine auffasse, die was erkennt, sondern dass das, wie Automaten wirklich genutzt werden, oft ist, dass ein Automat eine Repräsentation von einer ganzen Menge von Worten ist, von einer Sprache. Und dann kann ich, indem ich auf Automaten Operationen ausführe, kann ich auf Sprachen Operationen ausführen. Also mit der Potenzmengenkonstruktion. Und wenn ich dann negiere, kann ich aus einer Sprache das Komplement von der Sprache machen und habe als Repräsentation den Automaten, der halt gerade die Komplementmenge von der Endzustandsmenge hat. Ich kann, wenn ich zwei Sprachen habe, kann ich die miteinander vereinigen und kann mir auch einen Automaten bauen, der die Vereinigung von den zwei regulären Sprachen repräsentiert. Also ich habe sozusagen eine Datenstruktur, die mir Wortsprachen repräsentiert und die ich effizient manipulieren kann, indem ich Operationen drauf habe. Das werden wir uns auch hier nochmal angucken, wie effizient das wirklich geht. Und was wir schon gesagt haben, das Wortproblem können wir lösen, das Leerheitsproblem können wir leicht lösen. Wenn ich wissen will, ob zwei DFAs dieselbe Sprache definieren, das können wir auch machen. Das ist erstmal nicht so offensichtlich. Das sieht erstmal so aus wie so ein Graphisomorphie-Problem, ist aber zum Glück deutlich leichter, weil wir diese Minimierungsmethode, die wir nächstes Mal kennenlernen werden, dazu benutzen können. Die Frage, ob ein NFA alle Worte akzeptiert, also ob ein NFA die gesamte Sprache akzeptiert, auch das können wir lösen. Im Zweifelsfall können wir es in einen DFA umwandeln und dafür lösen. Wenn wir den NFA als Eingabe kriegen, ist das irgendwie ein Problem, das wahrscheinlich NP-vollständig ist, aber NP-vollständig, QNP-vollständig, wie auch immer, gucken wir uns an. Das Problem ist machbar, aber es ist jetzt algorithmisch nicht ganz so leicht. Und was wir uns als erstes angucken, ist das Problem der Minimierung von DFAs. Und das machen wir nächsten Donnerstag. Ich habe Ihnen noch ein Übungsblatt mitgebracht, das lege ich hier vorne hin. Ansonsten tragen Sie sich bitte in die Übungsgruppen ein, und zwar heute noch, weil morgen um 12 mittags das LSF zugemacht wird. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.